Ja, nee, wollte jetzt nicht unhöflich werden, aber es macht vielleicht Sinn, weil ihr wartet ja alle. Ganz kurz noch ein Abriss, was ist der Sinn überhaupt mit dem Vortrag? Jeder von euch hat mit Reparaturen sicherlich schon öfters zu tun gehabt, kennt seine Materie, kennt seinen Lötkolben und so weiter. Ich will da eigentlich nicht so sehr in solche Details eingehen. Sinn und Zweck dieses Vortrags ist, wenn man mit Reparaturen zu tun hat, zuallererst einmal wegzukommen von Try and Error und eine gewisse Systematik und Analyse in die Widersuche einzubringen. Wie gehe ich vor? Was ist sinnvoll? Was ist Macht? Suche schneller und effizienter. Dann typische Fehler, vielleicht Sachen, die etwas weniger bekannt sind oder Prozesse, die weniger bekannt sind, werden kurz erklärt, damit man auch physikalisch steht an den Bauelementen und etwas weniger bekannte Effekte, die aber wichtig sind, dass man sie besser verstehen kann, damit man bei der Reparatur Vorsichtsmaßnahmen stellt. Ich gehe erstmal auf die theoretischen Grundlagen ein und dann nachher im zweiten Teil gehe ich auf die praktische Analyse ein, wie setze ich das in der Praxis um, und dann ganz zum Schluss kommen Tipps, die weniger bekannt sind. Fangen wir erstmal an mit den Alterungsprozessen allgemein. Allgemein bekannt ist ja die Oxidation, die chemischen Prozesse und Temperaturprozesse. Oxidation brauche ich eigentlich nicht lang zu erzählen, was dahinter steht. Finde ich bei den Achsen von den ICs innerhalb der Sockel, bei den Klammern, die eigentlich den Kontakt herstellen sollen zum IC, weniger bekannt. Es gibt Oxidationsprozesse in den Bauelementen. Typisches Beispiel, wenn man es von außen her kennt, früher die Pentium- und die Athlon-Prozessoren. Ab einer Temperatur von etwa 50 Grad Celsius habe ich im der Siliziumschicht, also im Wolkenkraft, einen Transport von Elektronen von A nach B. Siliziumoxid ist nicht leitend, Silizium ist leitend. Wenn ich jetzt über 50 Grad drüber bin und ich habe einen konstanten Elektronenstrom innerhalb der leitenden Schicht, ab 50 Grad lösen sich Sauerstoffatome aus dem Siliziumoxid heraus, wandern mit den Elektronen rüber zu anderen Siliziumflächen, je nachdem, wo die Elektronen marschieren, und die Sauerstoffatome können dort in dem Silizium wiederum den Sauerstoff binden. Das führt dazu, dass vorher in einem Transistor oder in einem Chip elektrisch leitende Stellen in dem Muster plötzlich nicht mehr leitend, erstmal schlechter leitend werden und zum Schluss nicht mehr leitend sind. Und andere Stellen, die eigentlich isoliert sein sollten, plötzlich leitend werden. Der Effekt ist bekannt geworden, eigentlich zu der Zeit, als die Pentium-Prozessoren rauskamen. Die Pentium-Prozessoren sind überwiegend mit einer Betriebstemperatur nicht über 45 Grad betrieben worden. Endergebnis war Pentium 1 oder Pentium 2, 7 Jahre Betriebsdauer, kein Problem. Dagegen zu halten, der Athlon-Prozessor, nicht selten Temperaturen 68 Grad, 69 Grad, teilweise bis 70 Grad. Aber dieser Prozessor war dann nach 18 Monaten tot. Ohne eine Erklärung. Warum ist er kaputt gegangen? Nur weil es halt verbrannt. Aber man hat natürlich nicht gesehen, dass er abgekokelt ist. Es war einfach der Sauerstoff, der innen drin marschiert ist. Es ist also, was lernen wir aus der Geschichte? Wenn ich ein Retrosystem habe, ist Temperatur und schlechte Luftkonvektion im Gehäuse auch eine Fehlerquelle. Ich muss darauf achten, wenn ich ein schlecht durchlüftetes Gehäuse habe oder ein scheißheißes Netzteil, dass Temperatur ein Problem ist. Ich sollte darüber nachdenken, ob ich nicht irgendwie entweder nachträglich noch einen Lüfter reinbringe oder eine andere Form der Konvektion finde, damit ich die Wärme wegbringe, um gar nicht erst über diese 50 Grad drüber zu kommen. Diese Temperatur ist auch aus einem anderen Grund schwierig. In den letzten 20 Jahren, oder besser gesagt in den letzten 10 Jahren, ein absoluter Klassiker in Retrosystemen. Die Elkos gehen kaputt. Was passiert? In dem Augenblick, wo ich über die 50 Grad rübergehe, Schwersäure ist wie jede andere Säure. Eine Säure wird mit höheren Temperaturen aggressiver. Und sie fängt an, dünnflüssiger zu werden. Jetzt habe ich hier zwei Folien, dazwischen ist die Borsäure als Isolator dazwischen, wo die beiden Platten sich laden. Jetzt fängt die Borsäure an zu wandern, weil sie A, flüssiger wird, sie wird B, aggressiver. Sie kommt dann raus bis außen an den Becherrand und fängt an, den Becherrand zu pressen. Endergebnis, ich schaue heute einen alten Macintosh an, mache den auf. Das Erste, was mir passiert, die müssen nicht etwa jetzt diese berühmte Wölbung haben, oben die Elbus, dass dann irgendwo durch falsche Polungen Fehler entstanden ist. Nein, unten ein kleiner Fleck, die Borsäure fängt schon an rauszulaufen, weil die Borsäure sich durch den Becher durchgefressen hat und unten drunter schon die Leiterbahn in der frisst. Und wenn ich so etwas habe, sollte ich dann nicht unbedingt als derjenige, der die Reparatur durchführt, gleich hergehen mit einem Lötkolben, löte ich das gleich aus. Vorsicht, Freunde. Borsäure, wenn ich die zu heiß mache, entstehen Borsäuredämpfe. Die sind hochaggressiv. Das kann zu einem Lungenemphysem führen. Das heißt also zu inneren Blutungen innerhalb der Lunge, weil die Lungenbläschen tatsächlich verätzt werden. Das, da können Sie genauso gut sagen, ich nehme rauchende Schwefelsäure oder rauchende Salzsäure und mache mal einen tiefen Zug. Nein, in so einem Fall bitte die Borsäure zuerst einmal neutralisieren mit entweder Spülmittel oder Seifenwasser, dass es eine Lauge, die wandelt dann die Säure in eine harmlosere Base und dann schaue ich, dass ich das Zeug zuerst wegputze und erst dann löte ich und entferne ich den Elbow. Und das bitte in einem möglichst gut gelüfteten Raum, denn es werden immer noch Borsäurereste übrig bleiben. Auch das ist wichtig. Dann ist ein weiterer Punkt, der auch sehr häufig vorkommt, was ich auch schon angesprochen hatte, innerhalb der ICs die Temperaturen über 45 Grad. Das Problem, man tauscht ICs aus. Gerne und häufig vergessen und selten beachtet. Ich bringe die Temperatur vom Lötkolben an das IC an den Fuß. In dem Augenblick, wo ich auslöte, ist es eine andere Geschichte, als wenn ich einlöte. Wenn ich einlöte, brauche ich nur noch warten, bis das Lötchen kurz fließt und dann kann ich den Lötkolben wegziehen. Beim Auslöten muss ich hinhalten, warten, bis das Zeug mal flüssig wird. Dann fange ich an zu pumpen oder mit der Lötnässe das Zeug abzusaugen. Das heißt, die Temperatur läuft in dem Metallfüßchen in den Wafer vom Chip hinein. Und bringt dort eine Scheißhitze, die ich wieder nicht haben wollte, weil ich ja nicht meine Sauerstoffatome zum Laufen kriegen will. Also muss ich schauen, dass ich zwischen meiner Lötstelle und den ICs oder was auch immer ich auslöten will, bitte eine Kühlpinzette benutze. Oder etwas, womit ich die Temperatur vom Bauelement weghalte. Wenn ich das nicht tue, brauche ich mich nachher nicht zu wundern, wenn unter Umständen sogar benachbarte Bauelemente Hitze mitbekommen haben und dann gleich mit kaputt gehen. Beim Wiedereinsetzen der Elkos brauche ich eigentlich nicht großartig zu sagen, dass man natürlich dann auf die Polarität achtet, wenn man es nicht tut und die Spannung anlegt, naja, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn dann anschließend der Knallerbseneffekt passiert. Wobei dann die Borsäure wiederum, über die ich gerade eben gesprochen habe, fleißig verspritzt wird und das eine ziemliche Schweinerei ist, weil man die ordentlich wegbringen will. Weitere typische Oxidationsprozesse, an die man selten denkt, wenn man gebrauchte Teile baut. Ich weiß ja nicht, wo die Teile herkommen oder ob die nicht irgendwo längere Zeit in, sagen wir mal, einer schädlichen Umgebung waren. Wenn ich jetzt etwas bekomme, was meinetwegen aus der Ecke von der Nordsee oder Sylt kommt, dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass ich dort mit gröberen Korrosionsschäden zu tun habe, weil ich da einfach eine salzhaltigere Luft habe. Wenn dann das Ganze nicht ordentlich gelagert wurde, passiert dasselbe wie mit Ihrem Auto. Sie warten eine ausreichende Zeit, dann haben Sie eine Durchrostung. Dasselbe passiert natürlich auch mit allen, wohlgemerkt allen metallischen Leitern und allem, was aus Metall ist, auf der Platine. Temperatur ist auch ein anderes Problem. Wenn ich eine zu hohe Temperatur habe, das passiert beispielsweise, wenn ich einen Trafo austausche. Ich habe ein Netzteil, einen Trafo, der mir bei Sekundärspannung liegt. Jetzt nehmen wir mal ein typisches Beispiel. Ich habe ein Netzteil, Da war ein Originaltrafo mit einer Sekundärspannung von 6 Volt oder 7 Volt Wechselstrom. Der ging durch den Gleichrichter durch und ging dann weiter in den 5 Volt Regler rein. Gut, jetzt ist der Trafo kaputt, ich tue einen anderen hin. Der liefert mir aber halt eben keine 7 Volt Wechselspannung, sondern ich nehme einen aus der normalen Baureihe. 6 Volt war zu niedrig, weil der Spannungsabfall zu niedrig war, also nehme ich einen 8 Volt oder 9 Volt her. Und dann plötzlich wundere ich mich, warum mein Netzteil scheiß heiß wird. Es ist klar, diese ganzen linear geregelten Netzteile sind ja eigentlich von dem Ingenieur, der das System entworfen hatte, darauf ausgelegt worden, dass der Originaltrafo ist mit einer original berechneten Verlustleistung. Das heißt also, der hat gesagt, ich habe jetzt hier einen Spannungsabfall von meinetwegen 3 Volt und 3 Ampere, also habe ich 9 Watt, die ich verheizen muss. Dann suche ich mir auch den passenden Kühlkörper aus, der genau diese 9 Watt verkraftet. Der nimmt keinen Kühlkörper für 12 Watt, weil der kostet nämlich mehr Geld in der Massenproduktion. Wenn ich aber jetzt dann den stärkeren Trafo drauf tue, reicht der Kühlkörper in seiner Leistung nicht mehr aus, er bringt die Wärme nicht mehr weg und ich habe dann anschließend spätestens nach 2, 3 Betriebstagen das Problem, dass ich den Regler gleich auch nochmal austauschen muss. Wenn ich solche Probleme, die durch die Alterungsprozesse sind und die durch Temperatur hervorgerufen werden, habe, sollte ich also auch selbst beim Austausch schon vorher mir ein bisschen Gedanken machen über die weitergehenden Gedanken, die der Ingenieur gemacht hat, die dahinter stehen. Wenn ich das außer Acht lasse, habe ich eigentlich im Grunde genommen schon bereits festgelegt, Freunde, wir sehen uns spätestens in 2 Wochen wieder. Diese Maximaltemperaturen beziehen sich, wie gesagt, eben nicht nur auf die Netzteile oder auf die Trafos. Umgekehrt ein ähnlicher Fehler, der auch bei Trafos passiert. Jetzt habe ich einen, der auch 6 Volt liefert, wie das Original. Aber der Original-Trafo hatte meinetwegen die Fähigkeit, 3 Ampere zu liefern. Das Netzteil ist meinetwegen ausgelegt auf 2,5 Ampere. Jetzt hänge ich einen Trafo hin, der wirklich nur 2,5 oder knapp 2 Ampere liefert, weil ich ja hoffe, dass nicht so viel Strom verbraucht wird. Vorsicht, Freunde. Wenn ein Trafo, egal ob das jetzt ein normaler Standard-Trafo ist, auf normalen Blechen gewickelt oder auf Rinnkern-Trafo, bei Rinnkern-Trafo sogar eher der Fall, mehr Leistung rausziehe als das, was gedacht war, fängt der an, innen drin aufzuheizen. Ist ja nicht tragisch. Nein, Freunde, aufpassen. Was ist ein Trafo? Ein Trafo ist ein Kern, um den Kupferlackdraht gewickelt wurde. Das heißt also, da ist ein Kupferdraht drin und da ist hauchdünn eine isolierende Lackschicht drauf. Jetzt ziehe ich mehr Leistung aus dem Trafo raus. Nehmen wir einen normalen Trafo, wenn der so kalkuliert wurde vom Ingenieur, dass dort 65% von der Nennleistung rausgezogen wurde, hat der eine Betriebstemperatur außen schön lauwarm. Innen drin, je weiter ich zum Kern vorkomme, desto heißer wird er. Wenn ich eine höhere Leistung ziehe, wenn ich an die Grenze, sagen wir mal, über 80% rausgehe, dann fängt der Trafo an, warm zu werden. Wenn ich den bei 100% laufen lasse, Leistungszug, dann kann der innen drin durchaus bis zu 60, 70 Grad heiß werden. Deswegen haben auch viele Trafos diese Thermosicherung drin. Weil wenn die Temperatur überschritten wird, muss der das trennen, damit ich nicht aus Versehen 220 Volt im Sekundärkreis habe. Das hat aber auch zur Folge, dass wenn ich den Trafo habe, die Geschichte passiert, was wir vorher gesprochen hatten, der Lack, der wird zähflüssig, fängt an zu fließen. Es gibt innerhalb der Wicklungen Kurzschlüsse. Jetzt muss ich schauen, also wenn ich einfach mit dem Kupferlack zu tun habe und hohen Temperaturen, muss ich schauen, habe ich es jetzt mit dem Trafo zu tun? Okay, dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass ich plötzlich keine 6 Volt mehr sekundär auf der Wicklung habe, sondern da kommen nur noch 4,5 oder noch weniger, je nachdem, wo der Kurzschluss ist. Oder ich habe es mit einer Kupferwicklung zu tun, die auf einer Spule drauf ist, die einen Filter darstellt, als L-Spule, kommt ja auch vor. Das wäre dann bei einem schlecht durchlüfteten Gehäuse. Wenn man in der Nähe von solchen Kupferwicklungen sieht, dass der Lack schon angefangen hat, runterzulaufen, Das ändert ein solcher Kurzschluss in einer Spule die Eigenschaften des Spulregelkreises. Es geht ja darum, wenn ich eine LC-Spule habe, die ist ja L und C so berechnet, dass sie eine bestimmte Frequenz rausfiltern soll. Wenn ich jetzt nicht mehr die entsprechende Anzahl von Wicklungen habe, weil ja dazwischen noch Kurzschlüsse sind, dann wird ja meine Filterfrequenz ja gar nicht mehr angesprochen. Die ist ja plötzlich eine ganz andere. Und die eigentliche Filterfrequenz, die ich eigentlich erreichen wollte, die Frequenz, die stört, die Spikes, die auf der Versorgungsspannung sind, rauschen plötzlich durch, weil der Tiefpass gar nicht mehr so weit runterreicht. Wenn ich weniger Wicklungen habe, dann habe ich eine höhere Frequenz, dann ist vorbei, dann gehen die Spikes durch. Dann tauchen meine Probleme aber dann natürlich nicht nur bei der Spule auf, wo ich sehe, dass der Lack irgendwie nicht mehr so ganz koscher ist, dann taucht das in dem ganzen System auf, weil ich dann eine total verseuchte Versorgungsspannung habe. Der nächste Punkt, wenn ich jetzt also auf die entsprechenden Baustoffe schaue, von den ICs und von den Elbus und den Kondensatoren abgesprochen, wäre jetzt Kohleschicht. Man sagt ja allgemein, Kohleschichtwiderstände sind ja relativ unproblematisch. Wenn er durch ist, dann sieht man das, weil er ja schwarz verkohlt ist außen. Falsch. Auch hier höhere Temperatur, Vorsicht. Wenn ich Temperatur in höherem Bereich habe, können kleine Mikrorisse entstehen. Die sind mit dem Auge kaum sichtbar. Da kommt Sauerstoff rein und der Widerstand verliert seinen Widerstandswert. Das bedeutet, er kokelt oder so wie wenn man es vom Kühlen her kennt, wenn man Holzkohle machen will, der kann innen drin anfangen abzukokeln. Das heißt also, der hat dann nicht mehr 100 Kilo Ohm, sondern wenn ich mit einem Messwiderstand hingehe, habe ich plötzlich nur noch 70 Kilo Ohm. Und das ist ein Prozess, der dynamisch ist. Das heißt also, je niedriger der Widerstand wird, das kann auch der umgekehrte Vorgang sein, das heißt also, der Widerstand wird höher. Wenn er höher wird, ist es angenehm, weil dann im schlimmsten Fall habe ich gar keinen Fluss mehr, kann ich messen, ist kein Problem, ist zumindest kein Schaden. Wenn er aber niedriger wird, dann ist das Problem, dass dann nicht mehr der Widerstand da ist, das heißt, es fließt mehr Strom durch, das heißt also, das Bauteil wird heißer, das heißt also, es wird immer schneller, immer weniger Ohm. Auch da sollte man eine gewisse Vorsicht haben, nicht jeder Widerstand, der von außen koscher aussieht, muss koscher sein. Und wenn ich ihn messe, in der Schaltung, immer dran denken, in Schaltungen Messungen von Bauelementen ist mit Vorsicht zu genießen. Wenn ich einen Widerstand habe und ich sehe daneben eine Diode, bitte, und ich mache jetzt eine ohmsche Messung, Entschuldigung, da liegt eine Diode daneben, ich kriege da nicht unbedingt den Wert, den ich sehen will. Wenn die Diode im Durchlass messe, wenn ich den Widerstand im Durchlass Richtung von der Diode messe, dann kriege ich fast gar nichts. Andersrum sehe ich endlich meinen Widerstandwert. Das heißt, im Zweifelsfalle, wenn ich innerhalb von einer Platine ein Bauteil im Verdacht habe, dass es fehlt, und ich gehe jetzt mit dem Multimeter hin, und ich kriege einen nicht koscheren Wert, dann kann es durchaus angebracht sein, dass ich wenigstens eine Seite dieses Bauteils so weit entlöte, dass ich das Teil hochbiegen kann, damit ich es quasi outside messen kann. Das ist der schlimmste Fall, dann kann ich es im Zweifelsfall, wenn ich sehe, dass der Wert doch noch korrekt ist, wieder zurückbiegen, da haue ich nochmal mein Lötzinn drauf und dann geht es wieder weiter. Die Problematik mit dem Schwelen und Abwackeln ist eine Geschichte. Die nächste Geschichte, die eigentlich allgemein bekannt ist zwar, aber immer noch ein Problem darstellt, auch heute bei Entscheidungen, das Blei in dem Lötzinn unterliegt einem Alterungsprozess, auch ein Korrosionsprozess, nennt sich Bleifraß. Kann ich auch künstlich herbeiführen mit einem schlechten Lötkolben. Ich habe ja ein bestimmtes Verhältnis von Blei zu Zinn zu Silber, mit ein bisschen Flussmittel. Wenn ich jetzt mit einem zu heißen Lötkolben mit einer verzunderten Spitze hingehe, kommt ein bisschen was von dem Zunder in das Lot rein, kriege ich schneller wieder Bleifraß, als wenn ich eine saubere Lötstelle habe. Weil die Stelle, wo der Zunder sich mit dem Blei vermischt, die Legierung des Bleis und des Jodes verändert und dort eine Eintrittsstelle ist für Oxidations- und Korrosionsprozesse. Das heißt also, bitte auch darauf achten, dass immer, wenn man lötet, keine verzündete Spitze ist. Deswegen tendiere ich prinzipiell zu sagen, eigentlich niemals Lötkolben verwenden, die nicht temperaturgeregelt sind. Ist auch eine wirtschaftliche Rechnung. Denn wenn ich jetzt eine verzündete Spitze habe und ich muss eine neue Lötspitze kaufen, das mache ich insgesamt 6 bis 8 Mal, dann habe ich zwischen 6 und 8 Mal 4 bis 5 Euro ausgegeben für eine neue Spitze. Das ist bereits schon der Betrag zwischen einem Billiglötkolben und einer normalen Lötstation, wo ich eine Temperaturregelung habe. Der Vorteil der Lötstation, ich komme niemals über 400 Grad raus, damit kann die Spitze gar nicht zündern. Das heißt also, auch hier sollte man aufpassen, dass man gescheites Werkzeug wählt, auch gegebenenfalls etwas teureres Werkzeug, das rechnet sich am Ende doch. Und man spart sich eine Menge Ärger bei der Reparatur selbst.
Hast du schon mal was von Zimtpest gehört? Zimtpest hast du schon gehört?
Ja, richtig. Aber das Problem ist, es verändert zwar die Fließeigenschaften von Zimt, aber auch die Legierung. Das heißt also, selbst wenn ich die Spitze sauber immer wieder sauber mache, wenn die Spitze zu heiß ist, also ungeregelt ist, bildet sich so sauschnell eine hauchdünne Oxidschicht obendrauf, die nicht mal unbedingt sofort als Kohleschicht zu erkennen ist. Ich meine, wenn du jetzt eine halbe Stunde Lötkolben laufen lässt mit einer zu heißen Spitze, dann siehst du schon Kohle. Aber wenn du das nach 10 Minuten zu heiß laufen lässt, siehst du noch keine Kohleschicht, aber es ist schon Oxid da. Und wenn ich Oxid in die Lötstelle einbringe, dann weiß ich auch, dass dann nachher Sauerstoff dort über die Oxidschicht reinkommt. Das heißt also, dass ich dort schneller schon im Prinzip korrodiere. Das ist im Prinzip dasselbe, wie wenn du ein Auto hast und du hast eine Stelle, wo mal einmal der Rost drin ist. Da kann ich noch so sehr rumschrubben, bis ich blankes Metall habe. Ich habe trotzdem außenrum immer noch minimale Partikel vom Rost im Metall drin. Gehe ich dann mit dem Lack drüber. Schön, sieht toll aus. Ein halbes Jahr später schaust du hin und wunderst dich, warum der Lack Blasen schlägt, weil es unten drunter weitergeht. Also das ist nur bedingt eine Lösung, würde ich nicht unbedingt so sehen. Aber ich meine, man kann es natürlich gerne mal ausprobieren. Aber wenn ich eine Reparatur durchführe, dann will ich ja eigentlich nicht das Gerät schon nach 4 oder 5 Jahren wiedersehen, weil die Lötstelle korrodiert ist und eine ursprünglich eigentlich gut aussehende Lötstelle sich über chemische Prozesse in eine kalte Lötstelle umgewandelt hat. Denn wir haben ja auch noch andere Prozesse, die dabei auf die Lötstelle einwirken. Gerade beispielsweise, wenn ich eine größere Platine habe, muss ich auch beispielsweise an Probleme denken wie Vibration, schwere Bauelemente. Ich habe einen alten Retro-Computer, schmeiß den hinten in den Kofferraum rein, düse 60 Kilometer zu einem Freund, möglichst noch im Winter, wenn es kalt ist. Wenn ich zu tiefe Temperaturen habe, eine leicht korrodierte Lötstelle habe und ich fahre dann 60 Kilometer über die Autobahn gemütlich zum Kumpel hin und die letzten, sagen wir mal, 3-4 Kilometer der Straße sind nicht optimal, dann kriege ich Mikrorisse in der Lötstelle. Ich stelle den Rechner hin, stecke ihn ein, der Rechner läuft und plötzlich nach 5 Minuten ist er weg. Der Witz ist ja, der kalte Lötstellen sind ja deswegen so tückisch, weil sie funktionieren ja manchmal. Das heißt, ich sitze davor und denke, der Rechner ist ja völlig in Ordnung. Und 10 Minuten später, Elebetsch. Oder er läuft noch beim Kumpel und ich fahre nach Hause und nachher, wenn ich ihn zu Hause einstecke, verreckt er mir dort. Denn wenn Lötzinn kalt ist, chemisch nicht besonders sauber ist und tiefe Temperaturen mit Vibrationen noch zusammenkommen, ist ja Unterschied, ob jetzt eine Metalllegierung noch ein wenig elastisch ist, auch bei tieferen Temperaturen, oder ob es anfängt schon bröselig zu werden und dann unter den Einwirkungen von Vibrationen dann aufbricht und Mikrorisse entstehen, wo dann, je nachdem wie es lustig ist, Strom fließen kann oder auch nicht. Ich will ja eine, ich meine, wenn ich eine Reparatur durchführe, will ich doch, dass der Rechner unter allen Bedingungen läuft. Und dann soll er das doch bitte auch die nächsten Jahre tun.
Ganz gut, Sie schicken zurückgerissen in meiner Erfahrung, Zeilen drahtlos.
Ja, das ist eigentlich ein Dauerläufer in dem Bereich. Wo es aber auch sehr häufig ist, ist gerade Laptops und portable Rechner. Oder die alten kleinen Geräte, die man so bequem gerne in der Tasche rumgeschleudert hat, C64, ein alter Apple im Kofferraum oder Telekonsolen, was auch in dem Bereich ist. Wobei da die sind unproblematisch in Bezug, auf, meistens eher sogar unproblematisch. Problematisch sind die Geräte, wo innen drin auch noch ein komplettes Netzteil drin ist. Das heißt also, ich habe innen drin noch irgendwelche schweren Trafos, wo das Gewicht noch auf die Lötstelle wirkt. Die gehen nämlich dann als erstes mal mit Mikrorissen los, weil einfach dann auch noch das Gewicht dann erschwerend die Trägheit zu den Vibrationen hinzukommt. Also auch da, wenn man vor der Platine sitzt, kann man mal schon sich schon Gedanken machen, hupsla, da ist ein schwerer Trafo drauf. Habe ich da möglicherweise ein Problem mit dem Gewicht und dem Alter? Wobei das eigentlich die optische Prüfung, wenn ich vor einer kaputten Platine sitze, fange ich doch erst einmal an, systematisch zu überlegen. Das heißt also, wenn ich sie kenne, schön, kenne ich die Baugruppen. Man kriegt ja auch ab und zu mal was Unbekanntes, ein UFO vor die Füße. Dann muss ich erstmal schauen, okay, was habe ich hier eigentlich für Funktionsgruppen? Schaue ich als erstes mal, wo sind die großen fetten Elkos, wo ist der Stromanschluss? Weiß ich, aha, hier hinten habe ich mein Netzteil. Schaue ich noch in die Ecke rein, sehe ich dann noch mein Übertragertrafo, wenn es ein Schaltnetzteil ist. Eventuell ein oder zwei Schalttransistoren. Dahinter die Elkos, die halt als Federquelle bekannt sind. Und eventuell noch ein paar Spulen, die auf Ferritstangen gewickelt sind, die dann die Spannung glätten soll. Dann schaue ich als nächstes, gut, hier hinten habe ich meine Spannung, wo ist meine CPU? Innerhalb von der Nähe von der CPU muss ja irgendwo der Takt herkommen. Das heißt also, ich habe einen Oszillator mit einem Schwingkreis, im Regelfall auch ein Quarz oder zwei Transistoren. Schwierigkeit, oder besser gesagt, die häufig beliebteste Ursache in diesen Schwingkreisen, ist, dass innen drin in dem Quarzgehäuse durch einen kräftigen Schlag der Quarz einen Sprung hat und der Taktoszillator um Herrgott ins Verrecken nicht mehr zum Schwingen kommt. Zweithäufigste Ursache bei Taktoszillatoren, zu große Hitze, der Transistor ist verreckt, einer würde noch wollen, der andere, der Partner, macht schon nicht mehr. Oder was ebenso genauso beliebt ist, man hat ja meistens Transistor, Transistor, Widerstand, Widerstand und Kondensatoren und dazwischen in der Quarz. Kondensator, bisschen zu oft angeschlossen worden, der ist noch drin, aber vielleicht eine kalte Lötstelle. Ja, aber das sind so Funktionsbaugruppen. Als nächstes, wenn ich die CPU in den Schwingkreis identifiziert habe, dann schaue ich als erstes, okay, zwischen der CPU und dem Rest der Welt muss ja irgendwo der Bus kontrolliert werden. Das heißt also, ich habe Transceiver-Bausteine, die älteren, entweder die 8T97, 8T98, das sind die kleineren, kürzeren, in den 16-füßigen IC-Wildgehäusen. Die neueren, späteren, dann LS244, 245, 373 in den 20-Pin-Gehäusen, die üblichen Verdächtigen. Dann schaue ich, wo sind meine RAM-Banks. Simpel zu erkennen, mindestens ein oder zwei Reihen von 8 Chips, die gleich aussehen und die nichts mit dem Rest der Welt zu tun haben, weil sie in einem geschlossenen Block nebeneinander liegen. Dann schaue ich mir meine IO-Anschlüsse an, da habe ich dann meistens irgendwo in der Nähe auch direkt schon meine Spezialchips, also entweder Sync oder Async-Chip.
Ja. Reset-Schalten vielleicht. Reset-Schalten, wenn die CPU.
Ja, die ist aber meistens dann vorne in der Nähe von der CPU, da geht dann ein Draht weg zu irgendwo einem Schalter hin, wo meistens eigentlich ja nichts anderes ist als eine Leiterbahn, die runtergeht auf Reset oder auf NMI und dann zwischen dem Schalter und Masse ist dann noch einmal ein Pulldown-Widerstand.
Ich meine auch Power und sowas. Also
Reset. Kommt auch gelegentlich sogar vor, dass solche Trigger-Vorgänge über 555 geregelt werden. Das heißt also, ein General-Master-Reset, das heißt also, ich schalte ein Power-On, dann ist ein Kondensator da, der eine gewisse Ladezeit braucht, bis meine Spannung im Netzteil stabil ist und dann anschließend geht das, mein Monoflop nach unten, macht einmal ein Generalreset und gibt dann den Rest der Schaltung frei. Aber das gehört eigentlich noch mit, würde ich sagen, zu der CPU selber und zum Taktgenerator, wohingegen die Funktionsgruppen von der Fehleranalyse her eigentlich die sind Spannungsversorgung, die CPU selbst mit ihrem Taktgenerator, das hier überhaupt zählen kann. Dann kommt als nächstes die Busse, über die die Signale laufen. Dann habe ich irgendwo eine Art BIOS oder irgendwas ähnliches, Ausnahme der Atari, weil der Atari, den schalte ich ein, der geht sofort auf die Floppy los und holt sich eigentlich eine Art BIOS überhaupt erst über die Kickstart-Diskette rein. Aber die meisten anderen haben ja irgendwo PROMs oder EPROMs, wo ich ein BIOS drin habe. Das heißt also, wenn ich den Rechner einschalte, Strom rein, Taktzyklen fangen an loszuzählen, CPU geht raus, ROM, lesen, was muss ich erstmal tun? Alle Chips initialisieren, eventuell noch einen kleinen Speichertest, wo man noch drüber streiten kann, wie weit er zuverlässig ist. Meistens will er ja nur wissen, wie viel Speicher habe ich. Das heißt also, er springt dann kilobyteweise hoch, macht einen Peak oder Poke und dann, wenn plötzlich das Ding nicht mehr funktioniert, weiß er, aha, ich habe 48K oder ich habe 128K. Aber er geht ja nicht durch und macht jetzt tatsächlich einen echten Speichertest. Das kommt eventuell später mit einer Diagnosediskette oder erst ab dem Zeitpunkt, wo die Post eingeführt wurde. Wir wollen uns ja darüber im Klaren sein, als IBM den PC rausbrachte und die ersten BIOS von Fremdfirmen gemacht wurden, wie Award, Phoenix oder ENI, kam Post, das hat das Leben viel leichter gemacht. Der Rechner wurde tatsächlich ordentlich durchgetestet. Und wenn was nicht funktionierte, dann blieb zwar der Bildschirm dunkel oder ich hatte unten in der Ecke eine kleine Hexnummer, die ich in der Liste nachschauen konnte, oder das Ding fing an zu piepsen und ich hatte einen Piepscode. Wobei dieser Piepscode am Rande angemerkt, am Ende des Vortrags, hier vorne bitte den Zettel mitnehmen, es ist hier ein Link zum kompletten Script. Es gibt ein Script, 22 Seiten lang, in dem Script sind ein Haufen Links. Die sind nicht uninteressant. Beispielsweise für Leute, die mit dieser Geschichte, mit dem Post zu tun haben, ist ein Link rüber zu Wikipedia, wo genau die Seite ist, wo von den verschiedenen BIOS-Herstellern die verschiedenen Piepcodes sind. Kann man dann anschließend sich zu Hause anschauen, PDF machen, irgendwo auf die Festplatte legen, wenn man so ein Piep wieder vor sich hat, holt man sich seine PDF raus, aha, piep, 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 schaue ich in meiner Liste nach, aha, habe ich das Problem. Und es sind zu verschiedenen anderen Themenkreisen sind auch Links da. Nehmen wir ein typisches Beispiel auch, was mit Temperatur und mit Alterung zu tun hat, beziehungsweise mit UV-Licht. Alte Geräte, die Kunststoffgehäuse, fangen ja an zu vergilben. Sehr beliebte Geschichte bei Apple, hat jeweils nach Hersteller mit der Art und Zusammensetzung des Kunststoffs zu tun, dass dort Ingredienzien drin sind, die UV-empfindlich sind. In der Zwischenzeit ein sehr beliebtes Spiel, Bleachen. Es gibt die Möglichkeit mit Wasserstoffperoxid und mit verschiedenen anderen Ingredienzen ein Art Gel anzusetzen. Läuft unter dem Stich Retrobrighting. Man kann also dann hergehen und dieses Gel einfach schön kräftig mit einem Pinsel auf Gehäuseteile auftragen, dann unter UV-Licht legen, nach ein oder zwei Tagen holt man es her und dann ist dann das Ding nicht mehr vergilbt, sondern es sieht aus wie frisch aus dem Laden. Auch die Links zu diesen Seiten, wo die Rezepturen sind und wie es gemacht wird, sind hier. Einzige Vorsicht, die man vielleicht walten lassen sollte, das Zeug ist natürlich auch Chemie, nicht unbedingt kindergerecht, also wenn man Kinder oder Haustiere hat, natürlich wie bei allen Geschichten, entsprechende auch Sorgfalt und Vorsichtsmaßnahmen.
Und auch nicht platinengerecht. Und auch nicht platinengerecht.
Ja, man sollte vielleicht auch Handschuhe anziehen, wenn man das Zeug aufträgt. Das ist nicht besonders gut für die Haut. Ja, weil auch Wasserstoffperoxid ist natürlich in seinen Eigenschaften entwertend und nicht besonders nett zu den Hautoberflächen. Aber es geht. Aber der entscheidende Punkt ist ein Thema für sich, will ich nicht ganz nur am Rande schreiben, aber es gibt die Möglichkeiten, man kann sie benutzen und es ist in dem Skript unter anderem auch gesagt, hier nachschauen, lesen und dann entsprechend sich überlegen, ob ich es mache oder nicht.
Entschuldigung?
Ja?
Zum Retro-Guide auch noch eine kleine Anmerkung. Da hatte ein, ich glaube, ein Neuseeländer, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, das mit sehr vielen von seinen Rechnern getestet und vorher nachher wieder gemacht und nach so ungefähr 5 Jahren waren sie dann wieder gelb.
Ja, das ist ganz normal, weil man darf alles nicht vergessen, die Kunststoffe haben ja, ist ja eine Mischung. Ja? Das heißt also, in manchen Kunststoffen sind beispielsweise Weichmacher drin, die sind UV-empfindlich. Typisches Beispiel, du kaufst Balkonmöbel, Gartenstuhl für den Balkon. Früher hatte man Kunststoffmischungen verwendet, da hat der Stuhl ewig gehalten, 10 Jahre, 15 Jahre. Da kommen wir auf das Thema Obsoleszenz zu sprechen. Geplante Obsoleszenz. Fabrikanten waren tot unglücklich, dass die Dinger so scheiß lange gehalten haben, gingen zu ihren Ingenieuren hin und haben gesagt, kannst du das nicht machen, dass die Dinge nach 2-3 Jahren im Arsch sind? Hat er nachgedacht, hat er gesagt, okay, nehmen wir mal ein bisschen was von dem Weichmacher raus. Und plötzlich fangen die Dinger an, nach 2 Jahren spröde zu werden. Und nach 3 Jahren stellt sich auf den Stuhl auf und der ist nicht mehr flexibel, der bricht durch. Ja. Und ich sage ja, das hängt ab auch natürlich vom Hersteller. Man sollte nicht gleich solches Bleaching wirklich direkt, das steht im Skript drin, am Gehäuse selber durchführen. Man sollte erstmal ein unwichtigeres Teil des Gehäuses mal testen, damit man überhaupt rauskriegt, mein Hersteller von meinen Retro-Geräten verwendet so etwas in seinem Kunststoff oder nicht und das Bleaching funktioniert oder funktioniert auch nicht. Es gibt Gehäusemischungen, wo es gar nicht funktioniert. Ja, also würde ich nicht so generell sagen, dass Bleaching immer funktioniert. Es funktioniert oft, aber nicht immer. Genauso auch Apple sehr gerne und sehr beliebt. Platine, 2 Jahre oder 3 Jahre alt, gekauft, eBay. Vorher lag das im Hühnerstall, sind die Hühner drüber gegangen, haben auf die Platine drauf gekackt. Gibt es viele Seiten innerhalb von Apple-Foren, wo die sagen, kein Thema, nimmst die Platine, die ganzen gesockelten ICs ziehst du runter, haust sie auf eine Matte drauf, nimmst die Platine mit dem geröteten Teil, schmeißt es in die Geschirrspülmaschine, 50 Grad, einmal voll durchlaufen lassen, aber bitte keine Geschirrspültabs, weil die Tenside, die da drin sind, sind ja wieder aggressiv und verändern und greifen die Metalle an. Also nur Naturwasser nehmen, Geschirrspülmittel, einmal ein kräftiger Waschgang durch und dann nachher, wenn es fertig ist, sofort raus und dann in den Umluftbackofen oder unter eine Trockenlampe und nach ungefähr eineinhalb Tagen, weil man auch sicher ist, dass es auch unter den Sockel die Feuchtigkeit rausgetrocknet hat, Chips wieder reinsetzen, die Platine sieht aus, als ob sie frisch aus dem Laden wäre. Und sie läuft auch, wenn man ausreichend Trockenzeit einkalkuliert hat. Wenn du natürlich das Ding dann rausnimmst aus der Geschirrspülmaschine, einmal so eine halbe Stunde im Umluft her und dann ziehst du es raus und sagst, oberflächlich sieht toll aus, bringe ich den Strom dran, aber ich habe noch Feuchtigkeit unter den Sockeln. Und Kriegsströme sind was Tödliches. Wobei also auch überhaupt, wenn ich alte Platinen habe, habe ich natürlich das Problem auch mit der Humidität, also wenn ich Staubschichten drauf habe. Man sollte grundsätzlich Platinen, wo so ein schöner Staubfilm drauf ist, immer dran denken, wenn ich jetzt auch noch in einem Gebiet bin, wo es nebelig ist und feucht, feuchter Staub erlaubt Kriechströme. Also weg mit dem Staub, damit dort gar nicht die Feuchtigkeit sich niederschlagen kann und dort unter den Sockeln Kriechströme oder Zwischenbauteilen Kriechströme entstehen können. Dann nimmt man einfach einen soliden Schweinsborstenpinsel mit langen Pinselhaaren, möglichst steife Borsten und geht dann kräftig zwischendurch, lockert damit den Staub, kräftig dann nochmal durchblasen, damit der Dreck rausgeht. Dann anschließend außenrum kann man dann den breit gewordenen Staub mit dem Staubsauger zusammensaugen, aber die Platine ist dann wenigstens schon mal etwas sauberer. Nächste Stufe wäre dann die Geschirrspülmaschine, aber da gibt es geteilte Meinungen. Ich persönlich beziehe eigentlich vor, wenn man dann hinterher dann das wirklich sorgfältig mit Lappen und mit Q-Tips mit Isopropanolalkohol macht. Vorteil Isopropanolalkohol 70-80%, verdunstet nahezu rückstandsfrei und man kriegt damit auch wirklich fast jeden hartigen Schmutz weg. Ausnahmen Kupferlaktat, wenn er angeschmolzen ist. Aber ist ein eigenes Kapitel. Auf jeden Fall sorgfältige Reinigung, optische Prüfung von jedem Teil, was ich verstehen soll, ist natürlich klar. Der entscheidendere Punkt ist, wenn ich an die Reparatur rangehe, dass ich erst einmal meine Funktionsblöcke habe und dann beim Einschalten nicht sofort mit Try and Error loslege, indem ich sage, okay, ich habe jetzt eine Platine, ich habe keine, die funktioniert, die daneben ist, ein Chip rüber, funktioniert nicht, nächster Chip tauschen, funktioniert nicht und mich dann einfach mit Try and Error durchhandeln. Nein, einmal kurz einschalten und schauen, was beobachte ich. Die Voraussetzung ist aber dann, dass ich mit dem entsprechenden System laut mache und den Bootablauf kenne. Der entscheidende Punkt beim Bootablauf ist eigentlich immer der gleiche, bei jedem Rechner. Einschalten, Takt auf die CPU, Informationen und BIOS aus dem ROM heraus lesen und abarbeiten und die Ergebnisse dieses Prozesses in eine Zero-Page und im Speicher eintragen. Also wenn ich jetzt eine Schnittstelle initialisiere, schaut eventuell noch draußen nach, habe ich jetzt beispielsweise am Floppy-Controller auch tatsächlich eine Floppy dranhängen oder nicht. Wenn nicht, trage ich das in die Zero-Page ein. Wenn ich eine Floppy habe, trage ich das auch ein. Dann arbeitet er sich durch dieses ganze BIOS durch und wenn er am Ende vom BIOS angekommen ist und weiß, ich habe jetzt so und so viel Speicher und ich habe jetzt die und die Schnittstellen, dann kommt der nächste Punkt, wo er dann praktisch den Kickstart mit dem Loader hat und versucht, über eine externe Gerätekonfiguration, sei das Diskette, Festplatte oder was auch immer, Kassette, eine Art Betriebssystem reinzuladen. Und ich habe doch erstmal schon eine gewaltige Zeitersparnis, wenn ich A sehe, habe ich überhaupt ein Problem vorher, wenn er noch beim Booten ist, oder kommt mein Problem erst dann, wenn er anfängt von außen, dass er lesen sollte. Oder dabei sogar abspielen. Und der zweite Punkt, wenn ich dann tatsächlich den Bootstage selbst anschaue, der also noch nicht auf die externe Schnittstelle zugreift. Wenn ich jetzt, nehmen wir ein typisches Beispiel, Apple, schalte ich ein, bis der auf die Floppy zugreift. Normale Wartedauer ungefähr 3-4 Sekunden. Wenn ich aber bereits schon nach einer halben Sekunde 2-4 senkrechte Streifen habe, ohne Characters, nur Balken, dann weiß ich schon, der hat ja noch gar nicht richtig angefangen, überhaupt den ROM loszulegen. Der hat gar nicht das Zeug in den Speicher rübergebracht. Der ist schon in den ersten 4-5 Adressen stecken geblieben. Oder hat nicht angefangen, weil er gar keinen Takt hat. Wohingegen die meisten alten Retrosysteme haben ja einen Speicher, wo ich dann ja meine Programme und meine Daten und den Grafikbild, also den Inhalt des Grafikbildschirms mit drin habe. Das heißt also, das System initialisiert und bleibt dann irgendwo im Stage hängen, dann mache ich doch bitte ein oder zwei verschiedene Anwendungen. Denn die nächste Frage ist nämlich, crasht er immer mit dem gleichen Bildschirm oder wechselt er? Denn wenn er an der gleichen Stelle crasht, dann habe ich eine festsitzende Adressleitung, die nicht läuft. Wenn er an verschiedenen Stellen kommt, dann ist es nicht eine Adressleitung, dann ist es eher ein Transceiver oder ein Timing-Problem. Oder eine möglicherweise erst an dieser Stelle nicht ganz koscher laufender RAM-Chip. Das heißt, ich kann an der Art und Weise, wie ich die Fehler beobachte, die beim Booten entstehen, schon anfangen abzugrenzen, ob ich jetzt hier entweder in den CPU-Bereich und dem Taktzyklus suchen muss, oder ob ich einen Bereich habe, wo es meine Busse betrifft, oder ob es die Spezialchips betrifft. Nehmen wir ein typisches Beispiel, was auch gerne gesehen wird. Der Unterschied, was passiert ist, oder was ist der Unterschied, wenn RAM crasht oder wenn ich einen kaputten Datenbus habe? Wenn ich einen kaputten Datenbus habe, dann geht gar nichts. Wenn ich einen kaputten Adressbus habe, dann kann er bis zu einer bestimmten Adresse hochlaufen. je nachdem abhängig, welche Adressleitung da betroffen ist. Aber er wird schon am Anfang loszulaufen. Wird dann immer relativ sicher immer an der gleichen Stelle stecken bleiben. Nämlich spätestens dann, wenn diese Adresse zum ersten Mal die Leitung runtergezogen wird und ihren Zustand wechseln muss. Wenn ich aber dann anfange, dort in die Analyse reinzugehen, kann ich sogar noch relativ schnell, nehmen wir ein typisches Beispiel, das ist ein Tipp nebenbei, ich muss nicht unbedingt mit OSCE reingehen. Ich kann sogar mit einem simplen Multimeter sehen, ist eine Datenleitung tot oder nicht. Wissen die wenigsten. Tatsächlich ist es aber so, wenn ich auf eine Datenleitung draufgehe, mit einem Multimeter muss ich nur zwei Messungen machen, einmal AC und einmal DC. Wenn ich die DC-Messung mache und ich habe eine tote Leitung, dann habe ich entweder 0 oder 5 Volt. Und wenn ich dann anschließend hinterher die DC-Messung mache, habe ich auch wahrscheinlich, weil ein Pull-Up- oder Pull-Down-Widerstand ist, immer noch einen statischen gleichen Wert auf 5 oder 0 Volt. Wohingegen, wenn diese Datenleitung lebendig ist, werde ich auf dem AC-Bereich, also im Wechselspannungsbereich, eine Spannung haben unterhalb von 5 Volt, aber oberhalb von 4 Volt. Abhängig vom Tastverhältnis. Nehmen wir ein typisches Beispiel. Ich habe jetzt einen Haufen von verschiedenen Impulszyklen. Die Mehrheit davon, sagen wir mal 30%, sind Low und 70% sind High. Dann werde ich im AC-Bereich auf dieser Datenleitung einen Wert haben, der irgendwo in der Größenordnung bei 3,6 Volt liegt. Aber er wird auf jeden Fall deutlich von der Plusversorgungsspannung und von der Masse abweichen. Und er wird zu einem anderen Zeitpunkt sich laufend ändern. Abhängig von der Periode oder beziehungsweise von dem Verhältnis der jeweiligen Taktzyklen. Auf die Art und Weise kann ich beispielsweise ganz schnell sagen, okay, die 1, die 0 ist lebendig, die 1 ist lebendig, die 2 ist lebendig und habe noch nicht mal das Ausziehen. Ich kann auf die gleiche Art und Weise ganz schnell meine ganzen Adressleitungen durchlaufen, ob die wenigstens zumindest mal leben. Und auf die Art und Weise kann ich auch sogar noch ohne OSCE ganz schnell schon mal einkreisen, ist das zwischen CPU und Transceiver oder habe ich den Weg nur zwischen Transceiver und ROM oder ist meine Leitung nur in Richtung auf RAM tot. Genau das gleiche gilt, man muss ein bisschen über den Aufbau des Rechners und über die Speicherplatzverteilung Bescheid wissen. Fast alle Retrosysteme haben einen fest vergebenen Speicherplan. Das heißt also, wenn ich jetzt bestimmte Teile habe, die gemeinsam einen Adressbereich nutzen, dann habe ich meistens, wenn zwei Teile ausfallen, die gemeinsame Schnittstelle als Fehlerquelle und nicht die eigentlichen Devices. Nehmen wir ein typisches Beispiel, es ist meinetwegen Kassetteninterface oder es ist meinetwegen Soundbereich mit Audio und ich habe jetzt meinetwegen relativ dicht daneben noch einen Bereich, bei dem ein Gamepad da ist. Der Rest des Rechners läuft, aber diese zwei Teile funktionieren und Herrgott, als Verbrechen nicht, ich kann keine Programme laden, ich kann keine speichern und mein Joystick brauche ich gar nicht zu probieren, weil ich ja noch mal das Spiel reinkriege. Aber, weil ich weiß, dass der Speicherbereich fest verkabelt ist und diese zwei Bereiche betroffen sind und die anderen nicht, dann weiß ich, dass ich ein Problem nicht in den Daten- oder Adressleitungen habe, ich habe ein Problem mit dem Decoder, der die Speicherblöcke gibt. Denn, wenn ich zwei Komponenten habe, die über den gleichen Decoder laufen, meistens ein LS138 oder 74154, und dieser Teil tot ist und der Rest lebt, da brauche ich nicht im Speicher rumzusuchen, da brauche ich auch nicht im ROM rumzusuchen, da brauche ich auch nicht an der CPU rumzusuchen, da muss ich wirklich direkt hinten in meinen Dekodierungsbereich reinschauen. Auch das wäre eine Möglichkeit, um schnell zu einem Fehler vorzudringen, durch logisches Denken der Beobachtung, was man sieht, was kaputt ist oder was nicht kaputt ist. Manche sehen einfach nur den kaputten Teil und versäumen es zu überlegen, ist noch was anderes auch betroffen und gibt es Gemeinsamkeiten? Und wenn ja, Gemeinsamkeiten, wo liegen die? Das heißt, Man sollte bei einer Reparatur immer versuchen, auch ein bisschen analytisch sich vorzuhangeln wie ein Detektiv zu dem, wo entweder Gemeinsamkeiten oder markante Unterschiede sind, weil man sich damit sehr viel Arbeit und Zeit sparen kann. Dann sind wir dann wieder weg von dem Try and Error. Was wir vorhin ja schon gesagt hatten, die Mikrogerisse sind eigentlich in der ganzen Geschichte das Gemeinste, weil das ist absolut tückisch, wenn man jetzt einen Bereich hat, der funktioniert oder nicht funktioniert. Sowas kommst du normalerweise eigentlich nur auf die Spur, wenn du dann auch noch anfängst, mit Kältespray zu arbeiten und dann entweder mit einem warmen System mit Kältespray reingehst, dann, aha, in der Ecke, wo ich jetzt gerade reingesprüht habe, jetzt ist der Ausfall da. Weiß ich's. Oder bei, was auch vorkommt, ist auch nicht ganz ungefährlich, im Netzteilbereich. Die Regeln, die dort sind, sind teilweise vom Hersteller ja so ausgeführt, dass die unter bestimmten Bedingungen abschalten. Das heißt also, wenn ein 5-Volt-Regler nicht genügend Wärme wegbringt, dann macht der einfach dicht ab 5 Volt. Dann regelt der nicht mehr, sondern da lässt er nichts mehr durch, damit er nicht mehr sich verheizt. Oder die Ausgangsspannung bricht zusammen. Oder, was auch sehr beliebt ist, kommt ihr dann bei Schaltnetzteilen vor, Thyristoren. Gerade in dem Eingangsbereich auf der 220 Volt Seite, ein Thyristor, wenn der nicht in seinen Sollwerten liegt, dann zündet er nicht. Da ist eine Schutzdiode drin. Wenn du zu heiß wirst, dann leitet der auch Masse ab und dann ist der Thyristor dicht. Wird nichts mehr. Muss man warten, bis er runtergekühlt ist. Wenn er wieder runtergekühlt ist, wird dann die Diode wieder nicht leitend und dann kann der wieder zünden. Wir hatten vorhin schon kurz angesprochen, das Problem der Obsoleszenz. Das größere Problem bei der Obsoleszenz ist natürlich auch heute gerade bei der Reparatur und Beschaffung von Bauteilen. Es gibt verschiedene Firmen hier in Deutschland nicht mehr, weil nach EU-Recht ist das Problem mit der Entsorgung. Das Zeug kommt hier, wenn es entsorgt wird, in direkte Container rein und keine Sau kann dieses Zeug mehr ausschlachten. Nein, es geht nach Hamburg, kommt auf den Dampfer, geht runter nach Ghana. Da holen sie die ersten 10 Meter aus, werden als gebrauchte Computer verkauft. Der Rest geht auf eine illegale Schrottstelle und da wird das Zeug verbrannt. Die Kinder holen sich eine Dioxinvergiftung und rennen dann hinterher mit den paar kleinen Krüppchen Metall, die da rausgekommen sind, zum Metallhändler. Mittlerweile ist eigentlich ein nur noch funktionierender Bauteilmarkt für obsolete Bauteile in den USA. Die haben noch die gesetzlichen Möglichkeiten, dass es dort Schrottstellen gibt. Da werden alte Computer abgegeben, da sitzen tatsächlich noch Leute da, die machen Puls. Das heißt also, die ziehen alle ICs runter. Und dann, wenn die Platine angeblich noch gelaufen ist, haben die natürlich schon beim Ein abliefern, dann bieten sie die ICs über eBay an. Und es gibt auch noch einige Firmen, die da drüben sich drauf spezialisiert haben, in Konkurs gehende Firmen und alte Lagerbestände aufzukaufen. Ist in dem Skript besser nachzulesen, da habe ich auch Links draufgelegt, welche Firmen sich spezialisiert haben auf die Beschaffung von obsoleten Bauteilen. Taucht bei mir beispielsweise auf, ich habe jetzt gerade erst vor kurzem einen Mimeo nachgebaut. Es ist schon ein bisschen spaßig, wenn man rumläuft und versucht 4KW-Chips zu bekommen. Die Dinger gibt es einfach nicht mehr, jedenfalls nicht mehr frisch aus der Schublade. Allerdings, und das ist die gute Nachricht, es gibt eine Firma, die heißt Rochester Electronics. Wenn heute eine Firma ein IC nicht mehr produziert, dann gehen die von Rochester her und kaufen die Produktionspläne auf. Wohlgemerkt nur von Serien-ICs. Nicht die Custom-ICs. Aber die Serien-ICs kann man dann bekommen. Das heißt also, die legen dann, wenn der Markt leer ist, eine Neuauflage vom Chip auf, wo die nochmal nachproduziert werden muss. Ich würde nicht als Privatmenschen wollen, weil eine Neuauflage sind 100.000 Stück, die muss man erstmal bezahlen können. Aber es genügt eine E-Mail an Rochester. Die haben fast in allen Ländern Kooperationspartner. Wo man dann hinschreibt und sagt, liebe Leute, ich suche den und den Chip. Der Trick im Elektronikladen, habt ihr einen Distributor vor Ort, den ich den kaufen kann? Und da kriege ich das Ding tatsächlich auch noch als Einzel. Ich brauche keine Mindestabnahme von Sie. Ist mal vielleicht auch ein bisschen teurer als der Chip früher war, aber es ist eine Quelle, die funktioniert. Es gibt drüben auch noch eine weitere Firma, nennt sich Unicorn Electronics, die hat sich auf obsolete Bauteile auch spezialisiert. Auch dort kann man E-Mails hinschicken, die haben sogar Listen vom Lagerbestand. Nicht die billigsten, muss man einräumen, aber funktioniert. Und der entscheidende Fall, wenn ich über diese beiden Quellen gehe, also nicht über die Recycling-Form, wenn ich über Rochester oder über Unicorn gehe, dann weiß ich definitiv, dass die Bauteile funktionieren werden. Auch wenn sie teurer sind, als wenn ich sie über die Idee von der Recycling-Form habe. Mir jetzt gerade passiert, ich habe bei der Recyclingfirma Schieberegister gekauft, 20 Stück. 6 Stück sind wunderschön geeignet zum Toasten oder zum Eierbraten. Eingeschaltet, scheiße, warum? Aber schieben tun die nicht. Verkauft wurden sie mir als Working Pull. Ja, also man kann auch auf die Schnauze fliegen. Aber grundsätzlich, man kann über Rochester und über Unicorn doch vieles besorgen, was auch wirklich funktioniert. Was man machen sollte und sich angewöhnen sollte, wenn man schon mit Retro zu tun hat, ist, dass man wenigstens, wenn man hier in Deutschland diese EU-Vorschriften hat, wo man über den Sinn oder Unsinn der Entsorgung spricht, wenn ich Platinen habe, wo ich sage, der Rechner ist im Arsch, kommt ja oft genug vor. Und es lohnt sich nicht mehr, ihn zu reparieren, dann sollte ich nicht die Platine einfach zur Entsorgungsstelle bringen, sondern vorher, mir wenigstens mal eine Viertel oder eine halbe Stunde Zeit nehmen, kann ich hier noch Chips runterziehen oder Bauteile runterziehen oder auslöten, bei denen ich noch weiß, dass die funktionieren könnten, oder die teste ich dann kurz raus und nehme sie bei mir zu Hause auf die Matte. Weil mir nämlich den Weg nach eBay und zu den Recycling-Firmen. Irgendwann wird irgendwo im Bekanntenkreis oder in der User-Gruppe mal sagen, hast du sowas? Und dann kann man es nicht untereinander tauschen. Man sollte vielleicht überlegen, auch in seinem Bekanntenkreis solche Überlegungen anzustellen, dass man sich so gewisse Bauteilbestände anlegt und aufbaut. Gerade wenn man ältere Systeme wirklich versuchen will, länger im Markt zu halten. Das ist ein eigenes Kapitel auch, wurde hier besprochen. Die Übersicht, wie man im Großen und Ganzen schnell einzelne Gruppen auf der Platine identifiziert, ist auch klar. Die Bootschemata, wenn man durchläuft, wenn man die besser versteht und dann auch analysieren kann, ist auch nicht von Schaden. Was wichtig ist, wenn ich ein System zusammenbaue, man sollte grundsätzlich eins wissen, egal was ich für einen Rechner vor mir habe. Es gibt immer eine sogenannte Minimalkonfiguration. Das heißt also, wenn ich einen Rechner habe und ich will den testen, was brauche ich eigentlich tatsächlich, um überhaupt einen Rechner zu starten? Ich brauche eigentlich nur die erste Reihe RAM. Ich brauche eventuell noch ein Keyboard. Manche starten sogar auch ohne Keyboard, aber wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man eins dran hat. Und einen Monitor. Basta, Ausnahmen. Die meisten Rechner brauchen zum Starten kein Diskettenlaufwerk. Auch ein Apple, der jetzt mir zur Reparatur gebracht wird. Das erste, was ich mache, wenn ich ihn testen will, alle Karten raus, Diskettenlaufwerk raus. Einmal starten, kommt er zum Prompt hoch, ja oder nein. Wenn er nein, alle RAM-Reihen raus, bis auf die unterste. Denn wenn ich nur eine RAM-Reihe habe, ist jedes BIOS von jedem Rechner so ausgelegt, dass er an einem Prompt enden müsste. Wenn er das nicht tut, dann habe ich bereits schon in meiner ersten RAM-Reihe einen defekten RAM-Chip. Oder ein Problem beim Zugriff auf diese Reihe. Wenn ich da einen Prompt sehe, dann weiß ich, okay, jetzt kann ich diese Reihe RAMs raus, nächste Reihe rein, dann mache ich wieder den gleichen Test. Habe ich jetzt 8 Ramps, die okay sind, raus. Und wenn ich drei Reihen habe, dann mache ich alle drei Reihen, jeweils eine Reihe, aber nur als separate Reihe in der untersten Reihe. Einmal durch in dieser Minimalkonfiguration. Dann kann ich sagen, okay, meine erste Reihe funktioniert. Ich weiß jetzt, dass die anderen zwei Reihen funktionieren müssten, weil sie in der ersten Reihe gelaufen sind. Ansonsten tausche ich hin und her, bis ich komplette Reihen habe. Dann kann ich als nächstes sagen, jetzt gebe ich die zweite Reihe Speicherchips dazu. Dann weiß ich, dass, wenn dann ein Problem auftaucht, es die Adressierung der höheren Reihen ist. Das heißt also, ich habe kein Problem mit dem Datenbus. Mein Problem liegt auf dem Adressbus, Freunde. Und dann kann ich die dritte Reihe zunehmen, denn je höher ich komme, fange ich doch an mit A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, erste 4 Kilobyte oder 16 Kilobyte. A8 und A9 und A10 werden erst gebraucht, wenn die nächsten 16 Kilobyte dazu kommen. Weil ich dann nämlich einen Multiplexer habe, der meine 16K-Blöcke schaltet. Das heißt also, in dem Augenblick weiß ich, aha, ich brauche drei weitere Adressblöcke, drei Adressleitungen. Und ich habe jetzt plötzlich einen Decoder-Chip, der zwischen verschiedenen Enden geht. Auf diese Art und Weise kann man beispielsweise Speicher auch schneller und effizienter eingrenzen, als wenn ich mich jetzt anfange, hier chipweise mich durchzutauschen. Ich brauche nämlich auf die Art und Weise eigentlich nur dreimal kurz starten mit jeweils Achterblöcken. Wenn einer von den Achterblöcken steht, brauche ich auch nicht jeweils eins nacheinander. Nein, ich mache vier raus, tauschen. Geht nicht, dann von den Vieren, die nicht gehen, also entweder geht, dann weiß ich, dass er wieder in den anderen Vieren drin ist, dann tauche ich bei den anderen Vieren zwei und dann gibt es nur noch eine Möglichkeit. Das heißt also, ich brauche nicht achtmal tauschen, ich habe nach dreimal tauschen, habe ich meinen Chip. Man kann sich das Leben einfacher. Ja, du wirst, ich habe Leute ausgebildet. Arschein, PC-Techniker. Du wirst dich wundern, wie oft ich Lehrlinge hatte, die dann da standen und 32 Chips nacheinander rausgezogen haben und nie auf die Schnapsidee gekommen wären, zu sagen, hoppla, ich kann das jeweils innerhalbieren und damit kürzer und schneller vorkommen. Nein, die haben das einzeln gemacht. Wieder der Punkt, denken und dann erst hingreifen. Bei dieser Minimalkonfiguration, also grundsätzlich zum Test immer nur eine Minimalkonfiguration nehmen, egal was für ein Rechner es ist, was weg kann, weg. Und dann erst nach und nach die Teile dazu nehmen. Das heißt also, wenn ich jetzt weiß, mein Mainboard funktioniert und mein Speicher ist okay, dann erst nehme ich das Diskettenlaufwerk dazu und schaue, holt er sich sein Betriebssystem rein oder nicht. Und funktioniert das auch. Und wenn ich das weiß, dann komme ich zu dem nächsten Punkt, wo ich überlege, okay, will ich zuerst einen Drucker testen oder meine seriellen Schnittstellen testen. Wenn ich einen Drucker teste, okay, mache ich eine Testseite oder... Geht nicht unbedingt bei alten Retros so leicht, weil da muss ich erstmal die ganzen Tasten rein und schauen, dass er das mir nachher auf den Drucker rausbringt. Und auch da gibt es unter Umständen Differenzen. Man hat ja auch noch ein Druckerkabel, das ja vielleicht fehlerhaft sein könnte oder der Drucker ist vielleicht falsch konfiguriert. Ja, wenn ich eine Software habe, wo ein Epson eingestellt ist und mein E2 ist aber nicht im Epson-Emulationsmodus, dann frage ich mich nicht so, wenn ich Chinesisch hinterher rausbekomme. Besonders typische Geschichte, was die wenigsten wissen, ein typisches Beispiel, was ich in der Richtung erlebt habe, die Testumgebung. Wenn ich in einem Haus bin oder einem Schuppen oder was auch immer, und das Ding ist vor 1960 gebaut worden, Vorsicht, erkennbar daran, das Ding hat noch Schraubsicherung. Das heißt also da. Wenn ich runtergehe, Sicherungskasten, nichts mit Schalten, FI-Schalter, nein, der hat noch die Dinger, wo man mit der Schraube und dem rein- und zuschrauben. In diesen Häusern, wo keine FI-Schalter drin sind, gibt es die berühmt-berüchtigte klassische Nullung. Was ist das? Ein Raum, an dem zwei Lichtschalter sind. Ich habe aber zu wenig Stromleitung und ein dünnes Flachbandkabel, das da noch oben liegt. Das direkt unter Putz reingerissen wurde. Wenn ich hier einschalte, Plus, und der Schalter da drüben steht auf Minus, brennt die Lampe. Schalte ich runter, beide Seiten 0, ist die Lampe aus. Ich schalte hier die Lampe ein, Plus, 0, und ich gehe hier raus aus dem Zimmer und will das Licht ausschalten. Dann geht nämlich hier der Schalter auf Plus hoch, dann habe ich auf beiden Seiten der Lampe Plus, dann brennt die Lampe nicht. Licht ist ausgeschaltet. Aber ich habe zwei heiße Phasen. Jetzt wird es interessant. Elektriker klassische alte Schulung, die klassische Nullung, haben gerne den Schutzleiter hergenommen als Nullleiter. Ja, wenn ich jetzt eine falsche Schalterstellung habe, dann kann es mir durchaus passieren, dass ich auf dem Schutzleiter einen Reststrom habe. Der kann 40, 50 Volt sein. Das heißt also, ich gehe mit dem Phasenprüfer hin, der glimmt nicht richtig hell. Aber so ein feines, lachschwaches Glimmen ist schon da. Dieser Reststrom geht über den Schutzleiter in das Netzteil rein und liegt dann auf meine Masse. Jetzt habe ich möglicherweise mehrere Steckdosen an verschiedenen Ecken benutzt. Mit verschiedenen Sicherungskreisen. An der Steckdose hängt der Computer. Funktioniert wunderbar. Da drüben steht ein Drucker. Jetzt habe ich ein serielles Kabel, was darüber läuft. Muss ich eigentlich nicht erklären, was passiert. Es gibt auf jeden Fall interessante Phänomene, die man beobachten kann in diesen alten Häusern, wenn ein Drucker in manchen Stellungen des Lichtschalters korrekt druckt. Und bei bestimmten Lichtschalterstellungen nicht druckt oder komisches Zeug druckt. Wenn ich so eine alte Hütte habe, möglichst gar nicht erst zum Testen benutzen. Mein erster Grad. Und wenn ich denn schon in einer solchen Hütte testen muss, bitte dann eine Mehrfachsteckdose und dann hängt Drucker und Rechner und Monitor alles an derselben Steckdosenleiste. Weil nur dann kann ich sicher sein, dass die alle in der gleichen Schaltkondition sind. Und dann, bevor ich anfange, gehe ich als erstes mal trotzdem noch mit Phasenprüfer auf meinen Schutzleiter drauf und schaue, habe ich Leuchten. Ist eine tödliche Geschichte. Also ich habe es erlebt, dass man da einen Sonnenfehler einen halben Tag rumsucht, bis man dahinter kommt, hoppla, das hat was weder mit dem Drucker zu tun, noch mit dem Rechner. Nein, es hat was mit der Hütte zu tun. Das muss man ja auch erstmal drauf kommen.
Und ich habe Häuser 79 gesehen. Da gab es auch noch.
Ja, sagen wir mal so, nach der offiziellen Regelung wurde 62 die Bauvorschrift geändert und es hieß, man soll die FI-Sicherung benutzen. Viele kleine Häuslebauer, Bausparvertrag, Maurer ist bekannter. Ich habe einen Elektriker, das ist ein Kumpel von mir, mit dem bin ich regelmäßig zweimal in der Wirtschaft.
Das war kein kleines Häusel, das war fünfstöckige Blocks für Beamte.
Ich meine, auch da haben wir einen Architekten und dann haben wir ein bisschen Klüngel. Ja, weil Beamte, okay, das ist irgendwo meistens eine Gewerkschaft, also Genossenschaft. Ja, und wenn das Genossenschaft ist, dann gibt es Genossenschaftsmitglieder. Und der eine Kumpel, der Maurer ist und der die Maurerfirma oder die Baukonstruktion hat, kennt den Kumpel, der die Elektrik macht. Und den Installateur kennt er natürlich auch, weil unter der Hand der Freund natürlich den Nachlass, den er der Genossenschaft gegeben hat. Spätestens Weihnachten vor der Haustür wiederfindet oder im Briefkasten. Oder im Urlaub.
Es war nur als Warnung, also die Schraubsicherungen sind ein deutlicheres Indiz als das Baujahr.
Natürlich. Deswegen habe ich auch gesagt, das ist das Indiz. Ja, also, interessant ist in erster Linie wirklich die Sicherungskasten und nicht das Baujahr. Das ist richtig. Was auch eine ganz witzige Geschichte ist, das ist mal als Tipp nebenbei, auch gerade Retro-Computing. Alle Rechner, muss man sich mal einfach darüber im Klaren sein, die hier auch in Deutschland gekauft wurden, mit wenigen Ausnahmen, waren für die US-Fernsehnorm NTSC ausgedacht. Wenn ich jetzt versuche, sowas in einem deutschen Netz mit 50 Hertz zum Laufen zu kriegen, kann es, es muss nicht, aber es kann interessante Effekte geben. Meistens daran zu erkennen, dass man ein leicht schräges Monitorbild hat und man gewisse Probleme hat bei der Nachjustierung von V-Sync. Das Bild kriegst du nicht zum Stehen, im schlimmsten Fall. Das hängt von der Art des Schaltungsaufbaus ab. Manche haben innen drin Quarzoszillatoren, die über entsprechende Zähler die Zwischenfrequenzen runterziehen und dann synchronisiert mit der Hochfrequenztrafo laufen. Es gibt aber auch Schaltungen, wo das nicht ganz so synchronisiert wird. Dann hat man ein Problem und kriegt das Ding nicht zum Laufen. Passiert meistens dann, wenn die beiden an verschiedenen Steckdosen liegen. Ist ganz verrückte Geschichte. Ist aber nicht selten in so einem Fall erst einmal grundsätzlich möglichst wieder eine lange Steckdosenleiste, beide an der gleichen Seite. Und eventuell auch noch schauen, dass möglichst die Kabel in der gleichen Form weggehen. Weil es kann manchmal einen Unterschied machen, je nachdem, auch bei älteren Geräten, ob ich und auf welcher Seite ich vom Stecker die heiße Phase habe. Ist eigentlich eine alte Geschichte aus den Röhrengeräten, wo man dann immer aufpassen muss, habe ich jetzt eventuell Saft auf dem Gehäuse oder nicht. Kann man mal auch interessanterweise eine Gemischung bekommen, aber bei Retro-Computing meistens Gehäuse, außen Plastik, kein Problem. Kann aber beim Monitor ein Problem sein, bei der Synchronisation. Auf jeden Fall auch da würde ich empfehlen, wenn man häufiger Reparaturen hat, das Optimale, was man machen kann, kleine 13er oder 14er, portables Fernsehen. Die alten Schinken, die man für den Campingwohnwagen gebraucht hat, kriegt man heute billig. Der entscheidende Vorteil ist, diese Geräte haben meistens, muss ich nicht in einem Setup von irgendeinem Fernseher innen reingehen, um die mal umzustellen, nein, die haben hinten meistens einen Schalter, wo ich umschalten kann. PAL, NTSC, eventuell sogar SECAM. Das heißt also, wenn ich so einen alten portablen Fernseher habe, aus dem Campingwohnwagen, lege ich den Schalter um, NTSC, weiß ich auf jeden Fall definitiv, ich kriege ein stehendes Bild und es sollte gut sein. Oft kann man auch mit Krokodilklemme am Computer kurz vor dem Videoausgang, da muss man allerdings dann schon in den Schaltplan reinschauen, bevor der hochfrequente Teil angemischt wird mit dem eigentlichen NTSC-Signal, ein F-Bass-Signal abgreifen. Das ist das eigentliche Monitorsignal. Ist weniger problematisch. Dann ist es wurscht auch, ob ich jetzt PAL oder NTSC habe, weil die grünen Monitore haben eigentlich das F-Bass-Signal. Die hochfrequente Anteil NTSC wird nicht unbedingt immer verarbeitet. Manche tun es, manche nicht. Aber Campingfernseher ist auf jeden Fall die eindeutig bessere Lösung. Power-on-Self-Test ist eigentlich wirklich so, da ist der beste Rat, den ich geben kann, nochmal das Script runterzuholen und sich dann wirklich die Codes runterzuladen. Macht einem das Leben einfacher, muss man nicht viel so rumstapseln. Sicherungskreis haben wir gesprochen über die verschiedenen Probleme mit klassischer Nullung. Wenn ich jetzt hier den Ladevorgang habe, der Unterschied zwischen internem Boot und externem Boot ist eigentlich auch durch. Okay, der Unterschied zwischen klassischen Nullung und, zwischen klassischen Ausschlussverfahren oder Einschlussverfahren ist wohl eher der, je früher, wenn ich diesen Boot-Stage anfasse oder anschaue, im Ablauf zwischen Einlesen vom ROM, Initialisieren der Schnittstellen, Eintragen in die Zero-Page, Speicher durchchecken, Zugriff auf externe Schnittstelle, um das Betriebssystem zu laden, gilt die Faustregel, je früher der Fehler auftritt, desto, oder besser gesagt, desto allgemeiner der Fehler ist, oder je früher der Fehler auftritt, brauche ich den Rest gar nicht nachzuschauen. Das heißt also, oder andersrum, umgekehrt. Je später der Fehler auftritt, desto eher werde ich dazu gehen, zu überlegen, habe ich einen gemeinsamen Fehler und kann ausschließen. Und je früher der Fehler auftritt in diesem Blutablauf, desto eher werde ich sagen, ist eh alles drin. Muss ich erstmal back to the roots, habe ich meine Versorgungsspannung und läuft überhaupt mein Takt aus dem Auto? Weil der Rest ist ja dann sowieso gar nicht funktionsfähig, solange ich nicht den Anfang zum Laufen kriege. Das heißt also, ich arbeite mich dann wirklich von Taktoszillator und von der ersten, erstmal von der Versorgungsspannung über die Versorgungsspannung zum CPU und von dort aus dann zum Daten- und Adressbus. Und von dort aus erst gehe ich weiter zu den Schnittstellen. Das ist eigentlich die logische Reihenfolge, die man immer machen sollte, dass man genauso wie der Blutablauf ist, auch genauso vorgeht bei der Fehlersuche. Denn wenn ich eine Spannung habe, okay, mein Takt ist da, dann kann ich schon mal wieder Teile ausschließen, wo ich nicht mehr weitersuchen muss und komme dann zu dem nächsten Teil, wo ich wieder da sein. Ich würde erst mit dem Datenbus anfangen, habe ich weniger Leitungen. Wenn ich die mal alle 7 bzw. 8 abgehakt habe, dann Adressleitungen habe ich mehr, muss ich da ein bisschen länger rumfummeln. Dann komme ich als nächstes, wie sieht es aus? Er fängt an, vom Kopf zu lesen, also muss er ja eigentlich den Zugriff auf Raum haben, dann habe ich wohl eher ein Problem im Speicherbereich zwischen Bus und, also weiß nicht CPUs und Speicher, sondern zwischen Transceiver und Speicher. Weil wenn der Transceiver und CPU gestört wäre, dann könnte ich ja nicht aufs Raum zugreifen. Ja, ist doch logisch. Dann komme ich gar nicht überhaupt auf den Bus raus. Oder der Bus ist zumindest gestört, dann kann ich noch nicht mal das Raum einlesen. Wenn ich sehe, der fängt ja schon mal an zu booten, dann weiß ich, dass es zumindest das nicht sein kann. Es muss dann in dem anderen Bereich liegen, wo hinten nach dem Transceiver unterschieden wird zwischen dem Zugriff auf den Raum und dem Zugriff auf das Raum.
Es wäre schön, wenn wir irgendwo Hände finden.
Ja, ist kein Problem. Wenn
es jetzt schon kurz nach 5 ist,
wir haben nee, ist kein
für den Vortrag über der Trivia Challenge gekippt. Wird nicht stattfinden, weil wir die Zeit dafür nicht haben.
Ja, nee, also ich kann das sogar relativ kurz hier innerhalb von 5 bis 10 Minuten zum Ende bringen.
Nur, weil, wie gesagt, in
ja, nee, weil wie gesagt, der soll sich jeder Zettel nehmen und Skript runterladen. Sind irgendwas so um die 120 Kilobyte als PDF-Datei. Und sind speziell für diese Geschichte gedacht. Man kriegt damit blanke Metalloberflächen auf vergoldeten oder versilberten Kontakten, ohne dass dabei zu viel Material abgetrieben wird und ich dann hinterher das Gefahr laufe, dass ich das zweimal sauber mache und dann hinterher habe ich bereits schon meine ersten Mikrorisse in der Kontaktfläche, dass Teile von der Fläche gar nicht mehr funktionieren, weil zu viel Material abgetragen wurde. Da ist ein Link hin, das Zeug. Es ist ein kleiner Block, der ist billig. Der kostet irgendwas um die 3,65 Euro oder sowas. Kriegst du beim Konrad, beim Reiche und bei Dutzenden anderen gestellt. Damit eigentlich die ursprüngliche Funktion von diesem Block war die, dass man Kupferplatinen sauber macht, bevor man sie mit Fotolack beschichtet. Dafür ist eigentlich ursprünglich gedacht gewesen. Ich habe mehrere alte Kupferplatinen und ich will die schnell sauber machen, wenn ich da einen Fotolack drauf bringe. Der haftet nicht auf der Oxidschicht. Ich brauche echten, klaren Kupfer, damit dieser Lack hält und haftet. Wenn ich oxidierte Flächen habe, bildet das Zeug Blasen und Perlen. Also muss ich die blank wieder und dann sofort sprühen und dann kann ich es trocknen. Und diese Polyblocks sind hervorragend geeignet, um solche ganzen Kontaktstellen sauber zu machen und dabei das Material zu schonen, ohne zu viel wegzunehmen. Und jetzt kommt der eigentliche Trick vom Messer Griesheim. Wenn ich das nicht sofort benutze, nehmt Babyvaseline, hauchdünn und tragt das auf diese Kontaktflächen auf. Das hat zwei Vorteile. Erstens, es oxidiert nicht mehr, weil der Sauerstoff und Feuchtigkeit nicht mehr hinkommt. Und es kommt noch ein zweiter Punkt hinzu, auch wenn die Kontakt reingeschoben wird. Die Karte wird jetzt in den Slot gesteckt. Was passiert? Die Federkontakte drücken die Vaseline zur Seite der Kontakt ist da, aber außenrum ist immer noch Vaseline. Und das Zeug legt sich um die Kontaktfläche herum wie ein Schrumpfschlauch. Das machen die bei Messer Griesheim bei allen Bauteilen, die vorbereitet werden für Satelliten. Ja? Das heißt, die haben ihre Steckkarten, da sind überall Baby-Vaseline drauf, fragt man ja wozu. Sagt er, ja, pass mal auf, wir schießen die in den Weltraum rauf. Tagsüber, wenn da die Sonne reinknallt, ist das Zeug 175 Grad heiß. Und wenn dann auf der anderen Seite von der Erde ist, wird das 190 Grad kalt. Und dann haben wir auch noch das Problem, dass wenn das Zeug hochgeschossen wird, in der Kapsel ja noch ein Restsauerstoff da ist. Und jetzt habe ich also auf der einen Seite extreme Temperaturen nach oben und nach unten, was natürlich Oxidation hervorragend begünstigt. Vielleicht habe ich noch ein bisschen Kondenswasser auch noch in Verbindung mit diesen extremen Kontakten. Und jetzt habe ich eine Kontaktfläche, die ganz schnell vor sich hin korrodiert. Baby-Vaseline drauf, die Satelliten laufen 30, 40, 50 Jahre lang. Kein Problem. Ist ja Vaseline außenrum, kommt da das Wasser gar nicht hin. Und der Sauerstoff kommt auch nicht hin. Im Gegenteil, wenn das Zeug heiß wird, fängt das an, dick zu werden. Wie Kaugummi. Schützt es noch besser. Erst wenn du das Zeug rausrupst, dann musst du die Vaseline wegputzen. Anderer Tipp. Beim Entlöten immer erstmal einen Blick auf die Platine werfen. Ist das eine Platine, die vor 1983 ist? Kein Problem. Ist im Regelfall nur ein- oder zweiseitige Platine. Vorsicht bei Platinen ab etwa 1983, 84. Da fing ich an, Multilayer-Platinen zu haben. Zwei Stück, Ober- und Unterseite, nochmal zwei Stück und das Ganze zusammengebackt mit dem Harz. Die frühen Multilayer-Platinen, viele Firmen richtig schön kräftig eine dicke Harzschicht dazwischen, kann man nicht so schnell durchschmelzen. Es gibt aber auch welche, die sparsam damit waren. Wenn man da zu lange entlötet, kann man durchaus auch mal ein bisschen den Harz zum Laufen bringen und es kann in den inneren Schichten zu Kurzschlüssen kommen. Das heißt, ich habe danach ein größeres Problem, als ich es vorher hatte. Oder die zweite Möglichkeit, was auch passiert ist, wie werden diese Boards gemacht? Da habe ich einen Film, da wird das Board gemacht, da werden die wie Sandwiches zusammengepappt. Und wenn die zusammengepappt sind, werden die Löcher gebohrt, eine Hausnummer kleiner als die Hülse. Und dann wird eine leitende Hülse durch beide Platinen oder durch, wenn es sechsfach leer ist, dann durch drei Schichten, achtfach leer durch vier Schichten durchgeschossen, kurz heiß gemacht, dann spreizt das auf und stellt zu den Augen die elektrisch gewollten Kontakte her. Wenn ich da aber zu lange mit dem Lötkolben drauf gehe, dann dehne ich den ganzen Scheiß aus. Die Hülse kühlt nachher ab, wenn ich mit dem Lötkolben weggehe. Die inneren Schichten haben keinen Kontakt mehr mit der Durchkontaktierungshülse. Und so eine Leiterbahn aufzutreiben oder zu finden, das ist eine gemeine Geschichte, kann man aber lange mit dem Ostsee sitzen. Also auch da sind wir wieder Thema Temperatur und Löten und Entlöten, weg mit der Hitze, so kurz wie möglich. Lötzinn ganz allgemein, es gibt Leute, die gerne, wenn mal was nicht richtig läuft, naja, gut, gehen wir mal kurz ins Lötfett rein und dann an das Lötzinn. Bitte nicht. Es gibt diese schönen von Kontaktchemie und von anderen Firmen angebotenen Lötlacksprays. Ein kurzer Sprühstoß mit dem Lötlackspray hat zwei Vorteile. Erstens, es bringt tatsächlich das Lötzinn schnell zum Fließen, es fließt richtig gut. Ich kann sogar hergehen, wenn ich beispielsweise beim Entlöten bin, Entlötlitze kurz einsprühen mit Lötlackspray, das Zeug saugt wie die Sau, was es vorher nicht getan hat, wenn es älter war. Und zieht richtig das Zinn weg, weil es ein besseres Flussmittel enthält, als es in Lötfett ist. Lötfett hat darüber hinaus noch die Eigenschaft, dass es chemische Zusammensetzung von dem Lotmittel so verändert, dass es Korrosion, also Bleifraß, begünstigt. Wenn ich Lötstein mit Lötschlag mache, okay, fließt, ist nicht schlecht, aber ich brauche mich nicht wundern, wenn die Lötstelle dann nach 5 Jahren im Arsch ist und fast genauso aus wie rostig oder grau, blass, blank, nicht mehr blank, sondern oben ist gräuliche Färbung, die nicht reflektiert, weil oben schon alles oxidiert und korrodiert ist. Weil Lötfett aggressive Mittel enthält, die die Legierungseigenschaften beeinflussen, negativ beeinflussen. Messen, wenn man Messungen dann anfängt überhaupt zu messen, Oszilloskop oder Multimeter, allgemeine Faustregel weiß eigentlich fast jeder, je weiter ich weg vom zentralen Massepunkt bin, desto beschissener wird meine Messung. Immer, egal ob mit Osti oder mit Multimeter, bitte so dicht wie nur irgend möglich an einen zentralen Massepunkt, der ist meistens direkt in der Nähe auch vom Netz. Je weiter ich weggehe, desto mehr Einstreuungen habe ich auch auf der Masse durch daneben liegende Signalleitungen, desto schlechter ist meine Messbasis. Multimeter ist eigentlich eine Geschichte, die wirklich wichtig ist. Viele haben zu Hause einen Multimeter, der im Hobbybereich oft irgendwo so nur zwischen 20 und 40 Euro ist. Teilweise kriegt man die Dinge auch für 10 Euro abgeschmissen. Wenn man häufiger damit Reparaturen zu tun hat, rate ich unbedingt dringend dazu, ein gescheites Multimeter anzupassen. Wie erkenne ich das am schnellsten? Die billigen haben nur 4 Messbereiche, also Ohm, Volt, Gleichstrom, also AC-DC und dann auch nochmal Ampere AC-DC. Eventuell haben sie noch einen kleinen Sockel, wo ich Dioden und Transistoren messen kann, haben, machen kann. Dann ist aber Ende der Fahnenstange. Bei den guten habe ich noch einen Messbereich, wo ich darüber hinaus Millihenry und Mikrohenry messen kann. Genau das erkennt man, daran erkennt man das bessere Gerät, weil das bessere Gerät auch eine sehr gute Auflösung gerade in den niedrigen Ohmbereichen hat. Die niedrigen Ohmbereiche, wo brauche ich die ja? Mein Gott, Trafo, Wicklung, Kurzschlüsse intern. Wenn ich einen Trafo habe mit der Sekundärwicklung, wo ich zu wenig Spannung habe, kann ich eine ohmsche Messung machen. Ich habe jetzt meinetwegen 2 Wicklungen für einmal plus 5 Volt und einmal minus 5 Volt. Diese Windungen haben teilweise nur Widerstände, die in der Größenordnung von 0,8 oder 1 Ohm sind, je nachdem wie viel Ampere die haben. Wenn ich bei der einen jetzt messe, ich habe jetzt hier 0,8 Ohm und ich gehe jetzt mit einem billigen Multimeter an den anderen Rand, da sehe ich den Unterschied gar nicht. Der kann das gar nicht auflösen. Der zeigt mir dort auch in etwa 0,8 Ohm. Dann gehe ich mit einem Schalten hin und dann sehe ich plötzlich, aha, 0,8 Ohm, das ist ja völliger Blödsinn, was ich da gemessen habe. Tatsächlich habe ich auf der einen 1,2 Ohm und auf der anderen liegen 0,7 Ohm. Das Problem ist bloß, dass in gerade diesem extrem niedrigen Ohmbereich die Auflösung und die Wahrheit dessen, was er mir anzeigt, völlig daneben liegt. Weil er gar nicht geeignet ist, überhaupt diese Werte sauber zu messen. Diese billigen Geräte fangen eigentlich überhaupt erst als Digital-Mini, also sagen 20 oder 40 Euro, diese billigen Geräte fangen überhaupt erst an, zuverlässig anzuzeigen, sagen wir mal, ab etwa 10 bis 15 Ohm. Was darüber hinausgeht, kann man sagen, okay, ist ein relativ gutes Schätzeisen. Aber die kritischen Stellen, wenn ich auf Kurzschlüssen auf der Spur bin oder Blindwiderständen, bin ich mit so einem billigen Gerät tot. Und die Preisdifferenzen sind eigentlich so groß nicht. Man kriegt heute mittlerweile für gute Geräte tatsächlich um die 150 bis 250 Euro ist die Bandbreite. Aber erkennen tut man sie eben einfach an den Wahrheiten seinen Messbereich. Entweder ich habe Millihenry und Mikrohenry oder ich habe sie nicht. Oft die noch etwas teureren Geräte dann auch in der Lage, Kapazitäten zu messen. Was man ja auch nicht unbedingt als verkehrt ansehen kann. Spart einem ein zusätzliches Gerät, weil wenn ich jetzt hergehe und ich kaufe ein billiges für 20 Euro, brauche ich auf jeden Fall nochmal ein billiges Kapazitätsschätzeisen. Auch da komme ich nicht unter 30, 40 Euro. wenn ich dann auch noch irgendwo ein Gerät brauche, mit dem ich meine Induktivitäten messe, dann habe ich eh schon das Geld ausgegeben, was das eine größere Gerät, das bessere Gerät sowieso, alles in einem hätte, wo ich nicht drei Sachen nebeneinander liegen habe. Licht steht alles hier richtig drin, Bezugspunkt von Masse und Ähnlichem. Okay, Ostsee. Viele haben zu Hause ein Ostsee, hängt in erster Linie eigentlich ab von dem System, was ich untersuche. Das heißt also, mit welcher Taktfrequenz arbeitet mein Gerät. Man sollte als Faustregel nehmen, wenn ich einen Rechner habe, der meinetwegen eine Taktfrequenz von 1 MHz hat, dann sollte mein Oszill wenigstens 10 MHz können, damit ich sauber und schön meinen Taktoszillator anschauen kann und auch schön analysieren kann, habe ich Spikes auf meinen Leitungen. Wenn ich eine niedrigere Auflösung habe, kriege ich dann die Spikes noch nicht zu sehen. Man sollte sagen, das 10-fach von der Geschwindigkeit des Rechners sollte die Frequenz der Auflösung sein des Oszilloskops. Und damit erklärt sich auch schon, wenn ich jetzt einen anderen, wenn ich einen Rechner habe, der meinetwegen 5 MHz oder 8 MHz hat, okay, da brauche ich mindestens 50 MHz als Auflösung. Hat das Ding 10 MHz Taktfrequenz, sollte es schon 100 MHz können. Und was wichtig ist, es wäre nicht verkehrt, wenn es tatsächlich ein Zweikanal ist, wenn eine Speicherfunktion hat, ist es besser. Wenn man keine Speicherfunktion hat, wird es etwas schwieriger mit Messen. Aber man kann immer noch trotzdem auch dynamische Vorgänge mit einem Zweikanal ohne Speicherfunktion messen. Die Speicherfunktion ist bei den meisten Geräten doch etwas teuer und intensiv, zumindest für den Hobbybereich. Man guckt damit ohne aus, aber man sollte wenigstens dann die Auflösung. Nicht zu vergessen, was wichtig ist und gerne auch häufig gesehen würde, die Tastköpfe. Man hat ja meistens dann einen 1:1 Tastkopf für beide Kanäle, also zwei Tastköpfe. Dann sollte man mindestens noch einen Tastkopf haben, der 1:10 ist, weil ich nämlich sonst nicht in der Lage bin, bei vielen OSCs in den Primärstromkreis meiner Stromversorgung reinzugehen, wo ich ja doch 22 Volt habe. Und wo ich auch durchaus mit 80, 90 Kilohertz Impulse Rechenecke habe bei einem Schaltnetzteil, mit, also ohne den entsprechenden Umsetzertastkopf wird es dann schwierig. Und man sollte auch darauf achten, dass man Messstrippen hat, Oszilloskop raus, BNC und dann unten zwei ordentliche Klammern. Denn es ist nicht selten, dass man mal die Ratzen frei braucht, weil man gleichzeitig das Signal sehen möchte und woanders etwas initiieren will, um zu sehen, ändert sich jetzt mein Signal oder nicht. Das heißt also, wenn ich jetzt beispielsweise bei einem Chip jetzt mal eine Kurzbrücke von einem Pin runterziehe nach Masse über den Widerstand, ändert sich jetzt mein anderes Signal, ja oder nein? Also einfach eine Logikanalyse. Und da werden die Klammern unbedingt angebracht. Schlechtes Werkzeug ist in der Richtung meistens so, wenn ich die Hände nicht frei habe, sondern so stehe und da habe ich eine Messung und hier hinten schaue ich noch aufs Display, dann rutsche ich mal kurz mit der Messspitze ab, dann ist meine Reparatur auf jeden Fall schon mal teurer geworden, als sie vorher war, weil ich jetzt nämlich was Neues mit dazu geschossen habe. Ja, also da auch Werkzeug, je besser das Werkzeug, desto besser und längerlebiger und billiger komme ich nachher bei der Reparatur raus. Viele Sachen passieren durch mangelnde Sorgfalt. Selbst erfahrene Techniker, die aus Leichtsinn heraus gerne sagen, okay, kann
passieren. Ist da noch mehr?
Naja, wir müssen gleich raus. Multilias hatte ich gesagt, was vielleicht auch nicht ganz uninteressant ist, steht hier drin, wenn man Austauschtypen hat und man schaut nach bei Datenblättern oder Schaltplänen, steht ja alles hier drin, sollte man dran denken, es ist oft, wenn man ein Temperaturproblem in einem bestimmten Rechner hat, nicht verkehrt, Mill-Ersatz zu nehmen. Was ist Mill? Ich habe fast alle Chips der 74er Logik-Baureihe auch in einer 54er Baureihe. Und wenn ich weiß, dass ich in einem Rechner ein Temperaturproblem habe und es ist ein Rechner, wo ich nichts mit Lüftung machen kann und auch nicht, ich muss mit einer hohen Temperatur leben, dann nehme ich einen 54er als Ersatztyp, wenn ich die Reparatur mache. weil MIL ist nämlich für Panzer, Raketen, Flugzeuge und Schiffe dimensioniert. Die Dinger sind einfach robuster. Die halten hier aus. Die halten höhere Grenztemperaturen aus. Wenn ich Datenblatt anschaue von den IC, da steht drin 55 Grad. Was machen die bei den IC-Herstellern? Die haben die einfach hochgejubelt, bis der durchgeknallt ist und haben den Sicherheitsabschlag nach unten dran gemacht, 20 Grad weniger. Das ist die Grenztemperatur, die der IC aushält. Aber tatsächlich auch 3 oder 4 oder 2 Tage haben die das nicht getestet. Nur die MIL-spezifizierten Chips sind tatsächlich getestet. Wenn da steht 75 Grad Grenztemperatur, dann war der mal in einer Werbekammer und ist dort eine Woche lang mit 75 Grad gelaufen. Da weiß ich, dass es funktioniert. Ist eine Alternative. Also auch da mal kurz drüber nachdenken. Ansonsten Sendepol mitnehmen und dann einfach in die
Abschlussveranstaltung bei der Bühne, bitte. Ja. 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 Ja.